Ich treibe mich sehr gerne auf Blue Sky in der Jura-Bubble rum. Wahrscheinlich, weil ich von Jura keine Ahnung habe und mich das alles sehr fasziniert. Und da bin ich über ein Phänomen gestolpert. Anscheinend gibt es so juristische Standardfälle, die jeder und jede kennt, also die JuristInnen, und die haben einigermaßen lustige Namen, zumindest für Laien wie mich. Zum Beispiel gibt es den Badewannenfall, den Jauchegrubenfall oder den Pistazieneisfall. Und weil das lustig klingt, habe ich mir einen Juristen gesucht, um mir mal erklären zu lassen, was das denn mit all dem auf sich hat. Und mein Jurist ist Jörg Pösse und der ist Richter am Sozialgericht. Hallo Jörg.
Ja, hallo Holger.
Was macht ein Sozialgericht?
Oh, ein Sozialgericht ist für viele Dinge zuständig. Bekanntesten dürfte sein, dass wir über Rechtsstreitigkeiten entscheiden, die mit dem Thema Bürgergeld zusammenhängen. Davon hat sicherlich jeder schon mal gehört. Früher nannte man das ja Hartz IV. Und als es noch Hartz IV hieß, das waren auch die Zeiten, wo wir sehr, sehr, sehr viel zu tun hatten am Sozialgericht. Da gab es sehr viele Verfahren, also Menschen, die zu uns gekommen sind, weil sie glaubten, dass das, was sie vom Jobcenter an Leistungen bekommen haben, nicht ausreicht oder rechtswidrig zu wenig gewesen sei oder Rückforderungen, die da im Raum standen für Leistungen, die möglicherweise zu Unrecht bezogen worden sind. Das war also so ein großer Bereich an Rechtsstreitigkeiten, die sich um dieses Thema drehen, die wir am Sozialgericht entscheiden. Das ist aber noch relativ neu, wenn man sich die Geschichte der Sozialgerichtsbarkeit vergegenwärtigt, weil das ja erst 2005 dazugekommen ist. Und seit jeher sind die Sozialgerichte zuständig für den gesamten Bereich der Sozialversicherung.
Also wenn ich irgendwie meine Rentenansprüche durchsetzen will oder irgendwie sowas?
Genau. Da geht es um die Rentenversicherung, es geht um Krankenversicherung, Pflegeversicherung, die gesetzliche Unfallversicherung gibt es ja auch noch. Dann gibt es auch noch eine Zuständigkeit für Schwerbehindertenangelegenheiten. Also wenn jemand meint, er sei schwerbehindert und lässt das dann vom zuständigen Landesamt, ist es bei uns in Brandenburg, feststellen, dann gibt es da oftmals unterschiedliche Anforderungen bzw. Auffassungen darüber, wie hoch ist denn jetzt mein Grad der Behinderung? Ja, und wenn das nicht übereinstimmt, was der Kläger meint, mit dem, was die Behörde entschieden hat, dann trifft man sich bei uns. Und dann gibt es noch eine Zuständigkeit für das sogenannte soziale Entschädigungsrecht. Das hat jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie etwas an Bedeutung gewonnen wieder. Das ist einerseits mal eine Entschädigung für Straftaten, die man erlitten hat. Also man hat als Bürger Anspruch auf Entschädigung vom Staat, wenn man Opfer einer Gewalttat geworden ist. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass man Anspruch auf Entschädigung vom Staat hat, wenn man zum Beispiel einen Impfschaden erlitten hat. Und deswegen komme ich auf die Corona-Pandemie, weil ja viele Leute jetzt zu uns kommen, weil sie der Meinung sind, von einer Corona-Schutzimpfung einen Gesundheitsschaden davon getragen zu haben.
Solche Sachen, also sowas wie Impfschaden oder auch Grad der Behinderung, wie beurteilst du das?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich natürlich nicht alleine beantworten, weil das ja sehr häufig medizinische Fragen sind, die da zu beantworten sind. Also man muss ja zunächst mal gucken, welche Erkrankungen liegen bei der betreffenden Person vor. Wie wirken die sich dann konkret aus? Zum Beispiel auf die Arbeitsfähigkeit, wenn es um eine Frührente geht oder eben auf die Teilhabe an der Gesellschaft, so ist der Begriff, wenn es um die Frage der Schwerbehinderung geht. Und da muss ich natürlich regelmäßig Ärztinnen oder Ärzte befragen, wie es denn um den Gesundheitszustand der jeweiligen Person bestellt ist.
Kannst du dich dann auf deren Auskünfte verlassen? Weil kann ja auch sein, dass ich meinen Arzt geschmiert habe.
Ja, ich frage natürlich zunächst mal die Ärzte des Klägers oder der Klägerin, das ist klar. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin schwer krank, der ist aber gar nicht in ärztlicher Behandlung, dann ist das schon mal ein Fingerzeig vielleicht in die Richtung, dass er zwar meint, sehr krank zu sein, aber objektiv ist die Lage vielleicht eine andere. Die Ärzte sind natürlich von ihrem Berufsstand her auch verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Also nicht nur von ihrer Berufsehre oder ihrem Berufsrecht, sondern vor allem auch, weil ich sie ja in dem Verfahren als Zeugen, als sachverständige Zeugen vernehme. Und als Zeuge ist man ja verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Und wenn jetzt, nachdem ich die Ärzte rundherum befragt habe, das noch nicht ganz klar ist, wie das medizinisch einzuschätzen ist, habe ich natürlich auch noch die Gelegenheit oder die Verpflichtung in der Regel, einen Sachverständigen zu bestellen. Also einen sozusagen einen neutralen Gutachter, der in der Regel dann die Person zu einer Begutachtung zu sich in die Praxis einladen wird. Und je nachdem, wie lange das dann dauert, das kann also eine Stunde oder auch mal zwei dauern, diese Untersuchung, wird er mir dann ein Gutachten liefern und die Fragen, die ich ihm vorher gestellt habe, dann nach seinem ärztlichen Wissen beantworten.
Solche Prozesse, also auch gerade diese bei Hartz-IV-Prozesse oder jetzt Bürgergeld, wie lange dauern die typischerweise? Also ist das eine Sache, die man so in einer Stunde erledigt hat oder dauert das Tage? Weil es gibt dann ja so, wenn so große Prozesse irgendwie medial begleitet werden, dass immer, ja, es sind 87 Verhandlungstage angesetzt. Mhm. Ist das in dem Umfang dann auch bei dir?
Also das ist schon ein wesentlicher Unterschied jetzt zur Strafgerichtsbarkeit, weil bei den Strafgerichten ist es ja so, da muss in der Hauptverhandlung, so wie es ja heißt, sozusagen über alles gesprochen werden und auch alles an Beweisen nochmal vorgebracht werden, was für die Entscheidung dann am Ende maßgeblich ist. Man spricht dann vom Inbegriff der Hauptverhandlung, so heißt es. Und deswegen ist es natürlich, das können wir jetzt ja zum Beispiel an dem Prozess dort in Hamburg rund um die Frau Block sehr schön sehen, ein sehr mühseliges Geschäft, weil dort sehr viele Zeugen in der Hauptverhandlung vernommen werden müssen. Und dann hat die Angeklagte natürlich in dem Fall das Recht, ihre Sicht der Dinge zu schildern. Dann gibt es Nebenklagevertreter, dann hat die Staatsanwaltschaft das Recht, Beweisanträge zu stellen, ebenso wie die Angeklagte natürlich. Und deswegen ist dort dann bei solchen Verfahren in der Regel es erforderlich, mehrere Hauptverhandlungstage anzusetzen. Bei Prozessen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, und die Sozialgerichtsbarkeit ist ja im Grunde auch eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, läuft das etwas anders. Da wird im Grunde sehr viel Aktenarbeit gemacht. Also nicht, dass das bei den Strafgerichten nicht auch so wäre. Aber da findet die wesentliche Arbeit eben vor der eigentlichen mündlichen Verhandlung statt. Und für normale Fälle bei uns am Gericht werden Verhandlungen angesetzt, die mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn man mal einen Zeugen vernehmen muss, auch anderthalb Stunden dauern können.
Also um noch offene Fragen zu klären, die du nicht aus den Akten hast klären können.
Genau.
Wie viel Zeit verbringst du dann in den Akten?
Ja, das hängt natürlich auch sehr davon ab, um was es sich jetzt handelt. Bei den Verfahren, die ich gerade geschildert habe, die also sehr viel medizinischen Ermittlungsbedarf erfordern, die dauern auch erstmal viel länger als so ein Bürgergeldverfahren, sollten sie jedenfalls, weil man ja da sehr viele externe Personen befragen muss. Dann muss man schreiben an die richten, die lassen sich dann Zeit oder überschreiten da die Fristen und dann muss man Fristen verlängern und so weiter. Das dauert dann also manchmal schon sehr lange.
Das heißt, du jonglierst also immer mehrere Fälle gleichzeitig. Also du arbeitest nicht einfach so einen Stapel ab.
Nein. Also das ist ja so geregelt, dass jeder Richter an einem Gericht hat ein sogenanntes Dezernat. Das heißt, die Verfahren, die bei Gericht eingehen, die werden nach bestimmten Kriterien verteilt. Und bei uns sind sie dann auch nach Sachgebieten aufgeteilt. Das heißt, ich habe also jetzt eine Zuständigkeit für das Sachgebiet A. Und B, man kann auch natürlich mehrere Sachgebiete bearbeiten. Ich bekomme dann also diese Verfahren zugeteilt, wenn die neu eingehen und bearbeitet. Dann gibt es also in meinem Dezernat mehrere hundert Verfahren mit unterschiedlichen Bearbeitungsständen. Also da sind welche ganz frisch, dann sind welche schon anermittelt mit bestimmten Fragestellungen an andere Personen. Und ein anderer Teil ist dann schon so weit vorbereitet, dass ich den mündlich verhandeln kann.
Macht das Spaß am Sozialgericht? Weil eigentlich würde ich mir denken, ich will mal doch Strafrichter sein und weil da spektakuläre Sachen passieren und immer spannend und so.
Ja, ich glaube, das stellt man sich
vor. Ja, ihr habt zu viel Fernsehen geguckt. Ja.
Also es gibt natürlich auch, ich habe jetzt rein praktisch nur Einblick in die Strafgerichtsbarkeit aus meiner Ausbildungszeit heraus, die ja schon eine geraume Zeit zurückliegt. Von daher kann ich nur sagen, wahrscheinlich ist es so wie überall. Es gibt auch eine Menge von ganz unspektakulären Fällen, die man so ganz normal abarbeitet.
Schwarzfahren ist auch strafbar.
Schwarzfahren ist ein ganz großes Thema, insbesondere in den Ballungsräumen, wo es ein großes ÖPNV-Angebot gibt. Also das ist natürlich auch regional immer ganz unterschiedlich ausgeprägt, was da an Delikten vorherrscht. Das ist schon ganz interessant. Ja, aber zurück zu der Frage. Also ich kann es letztlich nicht abschließend bearbeiten, aber die öffentliche Wahrnehmung ist sicherlich etwas getrübt durch so spektakuläre Strafrechtsfälle, die aber nicht natürlich das tägliche Geschäft eines Strafrichters ausmachen.
Stimmt das eigentlich, dass Richter sich ihre Arbeitszeiten selbst aussuchen dürfen?
Ja, das stimmt im Grunde. Und die Ursache dafür liegt in der sogenannten richterlichen Unabhängigkeit. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, das in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen sehr heftig diskutiert worden ist.
Ja, Anfang September ist die richterliche Unabhängigkeit ein größeres Thema gewesen in den Socials. Ja.
Ja, also die Frage, können wir uns die Arbeitszeiten selber aussuchen? Im Grunde ja, weil von Seiten unseres Dienstherrn kein Einfluss darauf genommen werden darf, wie wir die Dinge entscheiden, die wir zu entscheiden haben. Das heißt, ob ich jetzt morgens um 6 in meiner Akte blättere oder abends um 8 oder ob ich das zu Hause mache oder in meinem Büro, das gehört alles zum Kern dieser richterlichen Unabhängigkeit und kann daher vom Dienstherrn nicht bestimmt werden.
Gibt es trotzdem jemanden, also ich meine, das lädt ja geradezu, also so jemand wie mich würde das zu absoluter Faulheit einladen und ich würde nur ganz wenig und ganz langsam arbeiten wahrscheinlich. Gibt es dann trotzdem jemanden, der dir irgendwann auf die Finger haut und sagt, so nicht, Freundchen?
Ja, das ist, also da legst du den Finger direkt in die Wunde, weil das ein seit ewiger Zeit ein umstrittener Punkt ist im Verhältnis der Richterschaft zur Dienstaufsicht, also zu den Präsidentinnen und Präsidenten der Gerichte, die zum Beispiel Beurteilungen zu schreiben haben. Also es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt einmal als Richter eingestellt bin, ich dann jetzt nicht beurteilt werde in der Arbeit, die ich leisten muss. Sondern da gibt es bestimmte Regularien, in welchem Turnus man beurteilt wird und da gibt es auch verschiedene Beurteilungskriterien, anhand derer man beurteilt wird. Und ob dazu auch gehört, wie viel Verfahren man im Schnitt erledigt, das ist hoch umstritten. Es gab da mal einen Fall von einem, ich muss jetzt mal gerade gucken, wie der hieß. Fällt mir vielleicht gleich ein, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Der wollte das sozusagen auch mal höchstrichterlich geklärt haben. Das ist ihm aber nicht gelungen, weil er dann zwischenzeitlich in den Ruhestand gehen musste. Dem wurde nämlich vorgehalten, er würde unterdurchschnittlich viele Verfahren erledigen. Und dann hat er gegen diese dienstliche Beurteilung geklagt. Und es konnte letztlich nicht mehr abschließend entschieden werden, weil der BGH, der als Dienstgerichtshof darüber zu entscheiden hat, das mehrfach wieder zurückverwiesen hat. Und dann noch eine Verfassungsbeschwerde offen war, die aber, so wenn ich das recht erinnere, nicht mehr entschieden werden wurde, weil er schon im Ruhestand war, sodass die Frage nicht geklärt werden konnte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man kann dem Richter sicherlich nicht konkret vorhalten, du hast jetzt zu wenig erledigt im Sinne von einer konkreten Zahl. Aber man kann schon sagen, die Erledigungszahlen weichen zum Beispiel vom Gerichtsdurchschnitt ab in erheblichem Maße.
Aber hat das irgendwelche Folgen? Weil gefeuert werden kannst du ja, glaube ich, nicht, ne? Also er muss schon sehr tief in die Kasse gegriffen haben, um rauszufliegen als Richter, oder?
Ja, also man hat ja, wenn man als Richter neu eingestellt wird, ist man ja erstmal ein sogenannter Proberichter. Da soll nämlich in dieser Probezeit herausgefunden werden, ob man denn das Zeug dazu hat, Lebenszeit Richter zu werden. Das heißt, wenn man jetzt in dieser Zeit feststellt, das war alles nicht so dolle und es wird wenig erledigt und auch die Qualität der Erledigung ist eher unterdurchschnittlich, dann kann man natürlich schon auch sagen, wir werden jetzt diesen Kollegen nicht in das Lebenszeitverhältnis übernehmen. Wenn man dann aber erstmal die Probezeit überstanden hat, dann ist es in der Tat sehr, sehr schwierig, einen Richter aus dem Dienst zu entfernen. Und das wiederum hat natürlich auch seine Ursache in der richterlichen Unabhängigkeit, weil man ja gerade verhindern will, dass ja aus, sagen wir mal, sachfremden Motiven heraus eine vielleicht unbequeme Richterpersönlichkeit von dieser Tätigkeit befreit wird.
Das Zeug dazu, Lebenszeitrichter zu werden, was ist denn das Zeug, das man haben muss, um Richter auf Lebenszeit werden zu können?
Naja, also formell oder formal gesehen ist natürlich das Ablegen von 2 juristischen Staatsexamina.
Ja gut, sonst kommst du überhaupt nicht durch die Tür.
Genau. Und je nachdem, wie gerade so die Lage in der Justiz ist, also ob sehr viele Menschen gebraucht werden oder sehr wenige und wie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt die Lage für Juristinnen und Juristen ist, muss man dann auch bestimmte Noten in diesen beiden Examina noch mitbringen. Das war eine ganze Zeit lang ziemlich weit oben, diese Anforderung.
Ist das eine gute Idee? Weil letztlich führt das ja dazu, dass eher diejenigen durch die Tür kommen, die extrem gut büffeln können und nicht unbedingt die, die vielleicht extrem, wie nennt man das denn, inspiriert oder kreativ mit den Fällen umgehen, die ihnen vorliegen.
Ja, kreativ ist schön ausgedrückt. Also man braucht natürlich schon eine gewisse juristische Fähigkeit, die man mitbringen muss, um solche Verfahren zu bearbeiten.
Ja.
Unbestritten ist natürlich auch, dass man gewisse menschliche Fähigkeiten mitbringen muss. Und dann ist es natürlich die Aufgabe des einstellenden Dienstherrn, die Kandidaten, die also die formellen Voraussetzungen mitbringen, daraufhin zu überprüfen, ob sie auch
kreativ sind.
Andere Soft Skills, sage ich jetzt mal, haben, die für den Richterberuf unabdingbar sind.
Diese Beurteilungen, die über dich geschrieben werden, welche Folgen haben die denn überhaupt? Okay, wenn es darum geht, dass du vielleicht irgendwie befördert wirst oder so, kann es halt sein, dass, ne, das ist der Faulpelz, den befördern wir jetzt nicht. Aber wenn es dir da gut geht, wo du gerade bist, kann dir doch eigentlich egal sein, wie du beurteilt wirst.
Ja, das kann man so sehen. Und deswegen gibt es auch so ein schönes Bonmot. Ich weiß gar nicht, wer das mal gebracht hat. Das heißt, es gibt im Grunde nur 2 Arten von Richtern, die vollständig unabhängig sind. Das ist der Amtsrichter ohne Karriereambitionen und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Weil der eine ist ja schon am Ende der Karriereleiter, der hat sowieso alles erreicht, was man erreichen kann. Und der andere will ja gar nichts mehr erreichen. Deswegen kann ihm auch egal sein, wie er beurteilt wird. Wenn man allerdings noch die eine oder andere Karriereambition hat, dann sollte man natürlich schon gucken, dass die Beurteilung, die man da bekommt, auch die Voraussetzungen dafür schafft.
Wie sieht denn Karriere bei Richtern eigentlich aus? Also klar, du bist dann irgendwie, ich weiß nicht, das hat ja wahrscheinlich, habt ihr auch unterschiedliche Titel oder Dienstgrade. Aber also kriegen dann die Leute, die höher in der Hierarchie stehen, die interessanteren Fälle? Oder was macht es dann besser?
Also auch da gibt es ein schönes Bonmot, dass das Richteramt eigentlich gar kein Karriereamt ist. Ne? Weil ungefähr, sage ich jetzt mal geschätzt, 80% aller Richterinnen und Richter in Deutschland bleiben ja von der Lebenszeitverbeamtung bis zur Pension im Eingangsamt. Also die bleiben immer R1, das ist diese Besoldungsstufe, die dann das Eingangsamt ausmacht.
Okay, dann wirst du auf R2 befördert. Welchen Vorteil hat denn R2 gegenüber R1, abgesehen davon, dass du vielleicht ein bisschen mehr Geld auch kriegst?
Das ist erstmal, können das Aufgaben sein, die entweder die Rechtsfindung selber betreffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also nehmen wir mal die ordentliche Gerichtsbarkeit. Ne? Das ist das, was man als Amtsgerichte oder Landgerichte kennt. Und dann gibt es ja noch das Oberlandesgericht als Berufungs- und Revisionsinstanz und den Bundesgerichtshof. Das ist die ordentliche Gerichtsbarkeit. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel am Landgericht Vorsitzender einer Kammer am Landgericht werden kann. Dann bin ich ein Richter mit R2 und habe neben mir 2 Richter mit R1 sitzen. Dann bin ich jetzt nicht deren Vorgesetzter.
Eben, weil die sind ja alle unabhängig.
Genau. Aber ich leite natürlich diese Kammer im Sinne der Rechtsprechung. Das heißt, ich sorge dafür, dass die Kammer in ihrer Zuständigkeit eine gewisse Linie verfolgt, dass also bestimmte vergleichbare Fälle auch vergleichbar entschieden werden. Ich leite natürlich auch die beiden anderen Kollegen so ein bisschen an, in dem Maße, wie die richterliche Unabhängigkeit das gebietet. Und ich werde besser besoldet, ja, weil ich ja eben diese Funktion als Vorsitzender ausübe.
Aber könnte der Vorsitzende, wäre das dann derjenige, der sagt, naja, also unsere grobe Linie ist, dass wir sämtliche Klimakleber als terroristische Vereinigung oder irgendwie oder kriminelle Vereinigung ansehen. Aber das könnte der ja gar nicht vorschreiben, weil der A1-Richter, wenn der Meinung ist, nee, das ist keine, dann ist das halt keine, oder?
Das kann der R1-Richter natürlich so sehen. Da muss er aber jetzt den anderen R1-Richter noch auf seine Seite ziehen, weil in der Kammer ja das Mehrheitsprinzip gilt.
Ah, ihr macht einen auf Demokratie.
Ja. Das heißt, also erstmal muss natürlich die Auffassung juristisch vertretbar sein, die da jetzt auch der Vorsitzende zum Besten gibt. Und sie muss die anderen beiden Kollegen oder zumindest einen von den beiden auch überzeugen. Dann hat der eine, der die andere Auffassung vertritt, schlechte Karten. Der muss dann an dem Urteil mitwirken. Der kann natürlich eine andere Meinung haben, aber die wird in dem Urteil dann nicht zutage treten.
Aber was ist denn das dann für ein unabhängiges Abhängigkeitsverhältnis? Also du hast den Chef, der hat zwei Untergebene und der Chef will, dass A ist und der eine Untergebene will, dass B ist und der andere Untergebene schwankt.
Mhm.
Wie kriegt der Chef den auf Linie oder auf seine Seite? Nur durchs Argument?
So ist die Idee, ja. Also das bessere Argument muss obsiegen. Natürlich wird man in der Praxis.
Du hast ja immer irgendwelche Abhängigkeiten. Also im Zweifelsfall war der eine mit dem Chef in der Kneipe und der andere nicht und sowas. Also Sympathien spielen da ja bestimmt auch eine Rolle, ne?
Das mag ich jetzt nicht völlig in Abrede stellen, dass
klar,
da auch,
es sollte
dass
nicht
es da
so
auch
sein,
mal menschelt.
Ja, eben, es sollte nicht so sein, aber nur weil ihr Richter seid, seid ihr ja nicht frei von Gefühlsregungen. Ne?
Das ist mit Sicherheit so, ja. Und das sollte man sich auch immer vergegenwärtigen bei allem, was man so auch für sich selbst reklamiert, als dass man nur an Recht und Gesetz gebunden ist und dass man da ganz objektiv an alle Sachen herangeht, dass man da doch vielfach auch bestimmten Voreinstellungen unterliegt und ja, eben auch aufgrund seiner eigenen Prägung ja Haltungen mitbringt zu bestimmten Fragestellungen, die auch Einfluss auf so eine Entscheidungsfindung haben können.
Gibt es auch ein sehr schönes Buch dazu, tue ich mal in die Shownotes, das heißt Noise und ist von Daniel Kahnemann. Der hat in den USA unterschiedliche Richter die gleichen Fälle beurteilen lassen und sowas alles. Und es kamen unendlich viele verschiedene Urteile dabei raus. Aber jeder einzelne Richter war der festen Überzeugung, dass er objektiv geurteilt hätte.
Ich kenne das Buch das ist speziell für Juristinnen und Juristen, von FAU und Monat, das heißt Psychologie für Juristen. Das ist im Grunde nochmal sozusagen speziell dann auf diese Problematik der juristischen Entscheidungsfindung runtergebrochen. Und bei der Frau Monat hatte ich auch schon mal eine sehr lehrreiche Fortbildung zu genau dieser Fragestellung. Das war hochinteressant, weil man in der Tat ja genau das, was ich eben gesagt habe, man denkt eigentlich immer, ich bin da ganz objektiv und lass mich nicht beeinflussen, aber das stimmt natürlich in der Regel überhaupt nicht.
Wie machst du das, deine Unabhängigkeit wahren? Also du hast jetzt so, ne, du stehst morgens auf oder du kommst ins Büro, du siehst, du hast da 7 Fälle liegen. Wie rufst du dich selbst zur Ordnung? Weil die Gefahr, dass du völlig betriebsblind oder sogar persönlich arrogant wirst, weil du sagst, ich bin Richter, ich habe immer recht. Wie hintergehst du dich selbst?
Ja, das kann ich jetzt... So
also habt ihr da irgendwie
nicht.
Sowas wie, weiß ich nicht, Supervision, also sitzt ihr einmal im Monat oder was auch immer mit irgendeinem Psychotherapeuten zusammen, der euch dann sagt so, hier, komm mal wieder auf den Boden, mein Freund oder irgendwie sowas oder seid ihr da komplett auf euch alleine gestellt?
Also ich finde, es sollte schon so sein, dass man die richterliche Unabhängigkeit nicht so als Selbstzweck betrachtet, sondern eher als Anlass zur Reflexion. Weil sie natürlich, erstens hat sie ja einen bestimmten Zweck, der jetzt nicht in meiner Person begründet ist, sondern dem Rechtsstaat dienen soll und den Leuten, die eben das Recht ja suchen bei uns. Und deswegen ist das eben keine Hängematte, in die ich mich reinlegen kann, sondern ein Auftrag. Und in dem Sinne mache ich mir das dann halt bewusst, dass ich sage, dieses Privileg, das ich habe, zum Beispiel, dass ich mir meine Arbeitszeit frei aussuchen kann, das kann ich oder sollte ich dafür nutzen, ja, die Verfahren eben entsprechend auch zu bearbeiten. Das gelingt sicherlich dem einen oder dem anderen mehr oder weniger gut. Das wird sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Es gibt aber vielfältige Möglichkeiten, sich zu dieser Problematik fortbilden zu lassen. Also wir haben ja als zentrale Fortbildungseinheit die Richterinnen und Richter in Deutschland, das ist die Deutsche Richterakademie. Die unterhält zwei Einrichtungen, eine in Trier und eine in Wustrau, hier bei Neuruppin. Und da finden neben zahlreichen Fachfortbildungen auch immer sehr viele Fortbildungen zu solchen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, zu weicheren Themen, ja? Zum Beispiel dem Bild des Richters vor sich selbst oder der richterlichen Unabhängigkeit statt. Die kann man dann ja auch besuchen und sich mal ein bisschen Anregung von anderen Leuten holen.
Aber so eine, ich sag mal, institutionalisierte Qualitätskontrolle habt ihr nicht?
Naja, die Beurteilung ist schon auch eine Qualitätskontrolle, weil derjenige, der sie erstellt, sich ja zum Beispiel auch ziemlich genau anguckt, was ich in dem Beurteilungszeitraum entschieden habe. Also der Präsident, der mich beurteilt, der kann sich dann aus dem Zeitraum, der meist 5 Jahre umfasst, Verfahrensakten ziehen und sich die von der ersten bis zur letzten Seite durchgucken und sagen, ja, das hast du ganz gut gemacht, das vielleicht nicht so gut und da könntest du nochmal überlegen, ob du das vielleicht in Zukunft anders machen willst.
Über wie viele Verfahren reden wir da eigentlich? Also wie viele Verfahren bearbeitest du im Jahr?
Also die Frage sollte eher lauten, wie viel entscheide ich oder wie viel
erledige ich? Weil die liegen ja alle noch rum. Ja.
Das kann man schwer sagen. Es hängt auch immer so ein bisschen von der Anzahl der Verfahren ab, die eingehen. Also je mehr Verfahren eingehen, desto mehr werden eigentlich auch erledigt, kann man so sagen. Also die Eingänge sollten natürlich die Erledigungen, also die sollten zahlenmäßig gleich sein. Ne? Also das Ziel ist immer, dass am Ende des Jahres so viele Verfahren erledigt sind, wie eingegangen sind. Und das klappt mal mehr, mal weniger, weil ja die Personalausstattung ja auch genau an diesen Eingängen bemessen wird. Das heißt, das Ministerium...
Also wenn ich möchte, dass mein Amtsgericht mehr Personal bekommt, sollte ich möglichst viel klagen.
Ja und nein. Das würden wir uns wünschen, dass das so schnell geht. Aber die Justizverwaltung ist ja wie so ein Öltanker auf hoher See, also der, bis der die Richtung ändert, das dauert eine ganze Weile. Und das haben wir in der Sozialgerichtsbarkeit ja auch zu spüren bekommen. Also es gab dann eine ganz große Welle von Verfahren, die neu eingegangen sind und mit einem bestehenden Personalkörper, der dafür nicht ausgelegt war. Und dann die Justizverwaltung zu überzeugen, wir brauchen dringend mehr Personal im richterlichen und nichtrichterlichen Bereich, ist unendlich schwierig, weil die ja dieses Personal dann, jedenfalls was die Richter angeht, auf ewig an der Backe haben.
Das fällt nicht mehr los, ja.
Genau. Deswegen scheuen die da immer vor zurück. Und dann wird dann erstmal abgewartet, ob die Welle vielleicht doch relativ schnell wieder vorübergeht oder nicht. Jetzt sieht man es gerade wieder in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, dass ja die Asylverfahren immer noch sehr hoch sind und jetzt, glaube ich, auch, habe ich gestern erst gelesen, auch wieder steigen. Da wird dann versucht, mit Personalverschiebung auf freiwilliger Basis unter den Gerichtsbarkeiten zu arbeiten, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Naja, also das klappt nicht so gut, wie man sich das von außen vielleicht vorstellt.
Könntest du da eigentlich auch aushelfen? Also könnte jetzt ein Richter am Sozialgericht auch ans Amtsgericht gehen?
Auf jeden Fall, ja, das wäre durchaus möglich. Wird auch dann, wenn Bedarf besteht, gerne angefragt von Seiten der Verwaltung. Ja.
Auch Strafrecht? Könntest du jetzt auch einen Strafrechtsprozess machen?
Das könnte ich theoretisch machen, ja. Ob das jetzt dann so eine gute Idee ist, dass ich das mache, steht auf einem anderen Blatt.
Warum könnte das eine schlechte Idee sein?
Ja, weil ich ja aufgrund meiner langjährigen Spezialisierung in einer anderen Prozessordnung, in einem anderen materiellen Recht, das vielleicht gar nicht so gut könnte. Also Vergleich wäre jetzt, dass ein Herzchirurg, der seit 30 Jahren nichts anderes macht, auf einmal neurologisch-psychiatrisch arbeiten soll.
Aber ist nicht Gesetz Gesetz? Also musst du nicht einfach nur das Strafgesetzbuch dir nehmen und nachgucken, was da drin steht und dann weißt du es?
Also wenn ich das richtig einschätzen kann, dann würde ich sagen, dass bei den Strafrichtern das Problem weniger in der Anwendung des materiellen Strafrechts, also jetzt ist das jetzt ein Diebstahl oder eine räuberische Erpressung oder eine schwere Körperverletzung liegt, sondern in der Durchführung eines ordnungsgemäßen Strafprozesses. Und das erscheint mir als jemand, der das noch nie gemacht hat, unendlich komplizierter als ein sozialgerichtlicher Prozess.
Was ist denn die Durchführung? Ich dachte, das wäre alles geregelt.
Das ist alles geregelt, aber das muss man ja dann auch beherrschen.
Aber kann man das nicht nachgucken? Also das ist so ein Spickzettel. Also du merkst, ich habe überhaupt keine Ahnung, worüber wir reden. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es dann irgendwie, ne, so, also als erstes steht der Zeuge auf und als zweites darf der Verteidiger was sagen oder so ähnlich, hätte ich jetzt gedacht.
Also auch da ist es natürlich so, bei dem 0815 Strafprozess wegen Schwarzfahrens vorm Amtsgericht wird das vielleicht noch gehen. Dieses Verfahren um Frau Block zum Beispiel findet ja am Landgericht Hamburg statt. Da ist ein publikumswirksamer Strafverteidiger im Ring. Da gibt es einen Nebenklagevertreter. Da gibt es eine Staatsanwaltschaft, ein breites Medieninteresse.
Ja, von denen will man sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne?
Ja, und da gibt es schon viele Dinge zu beachten, von denen ich jetzt sagen würde, das könnte ich wahrscheinlich nicht leisten. Ich habe seinerzeit mit großem Interesse und auch großer Bewunderung am Ende, muss ich sagen, den Prozess um den NSU-Komplex mit Frau Zschäpe verfolgt, der ja vom Oberlandesgericht in München verhandelt worden ist. Und ich war am Anfang ganz skeptisch, ob das funktioniert, aber der Vorsitzende, der das da geleitet hat, hat ja über 3 Jahre unendlich viel Prozessstoff zu würdigen gehabt und ein auf Krawall gebürstetes Verteidigerteam mit unendlich vielen Anträgen, Ablehnungsgesuchen und so weiter und einer Vielzahl von Nebenklagevertretern. Und dass der das dann hinbekommen hat, ein über 1000-seitiges Urteil zu fertigen, das dann auch noch beim BGH gehalten hat, da muss man seinen Hut vorziehen. Das hat er wirklich ganz grandios gemacht.
Macht er sowas eigentlich alleine?
Nee, der war ja in der Staatsschutzkammer beim Oberlandesgericht in München. Das heißt, der hatte mindestens 2 Berufsrichter neben sich noch sitzen. Jetzt bin ich leider nicht ganz firm, ob da noch 2 weitere Schöffen dabei waren. Kann ich leider nicht sagen, müsste ich nochmal nachgucken, aber sieh es mir nach.
Wenn du, also du sitzt, du führst jetzt einen Prozess oder wie das in eurer Sprache heißt und du sitzt da so und da streiten sich 2. Wie fällst du ein Urteil, wenn du nicht genügend, ich sag mal, Beweise, Belege für die Aussage der einen oder der anderen Partei hast?
Also da würde ich zunächst mal nochmal differenzieren. Die Situation bei uns ist ja so, dass wir immer eine Behörde auf einer Seite haben und einen Kläger auf der anderen Seite. Das ist in der Regel ein Bürger oder eine Bürgerin. Manchmal kann das auch eine juristische Person sein, das ist aber eher selten. Und die Behörde, die da entschieden hat, die hat ja schon selber Dinge ermittelt, ne? Also die ist dazu ja auch verpflichtet. Das nennt sich Amtsermittlung. Also bevor die eine Entscheidung trifft, muss die alle für die Entscheidung maßgeblichen Umstände ermitteln und dann auf dieser Grundlage entscheiden. Sodass bei mir in der Regel jedenfalls nicht der Sachverhalt streitig ist, es sei denn, es geht jetzt um medizinische Fragen. Ne? Dann bei diesen medizinischen Fragen habe ich ja eben erläutert, hole ich mir dann den Sachverstand der Mediziner dazu. Und dann ist ja in der Regel eine rechtliche Frage zu beantworten. Und da kann man dann so oder so entscheiden. Also natürlich nicht willkürlich so oder so, sondern es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen, je nachdem, was der Sachverhalt hergibt. Wenn aber mal jetzt der Fall eintritt, dass der Sachverhalt unklar ist und ich jetzt einen Zeugen vernehmen muss oder auf die Aussage des Klägers angewiesen bin, dann muss ich mir ja eine Überzeugung bilden. Das nennt sich, heißt auch so, richterliche Überzeugungsbildung. Ne? Und wenn ich denke, dass mir das nicht reicht, also wenn ich nicht überzeugt bin, entweder von dem, was die Behörde sagt oder was der Kläger sagt, dann kommt es darauf an, wer was beweisen muss.
Aber Überzeugung bedeutet doch eigentlich auch, dass derjenige sein Recht bekommt, der glaubwürdiger erscheint, oder?
Der glaubwürdiger ist.
Ist.
Denn es geht ja nicht darum, was erscheint, sondern wovon ich überzeugt bin.
Ja, aber was weiß ich, irgendjemand zeigt mich an, weil ich ihm angeblich im Straßenverkehr eins aufs Maul gehauen habe und ich sage, ich hab das nicht. Und dann stehen wir beide vor dir und ich sage, ja, habe ich aber nicht gemacht. Und der sagt, ja, hat er aber. Und kommt vielleicht sogar noch mit irgendwie einem Foto von einer Schramme im Gesicht an oder sowas.
Also das ist die berühmt-berüchtigte Aussage-gegen-Aussage-Konstellation.
Was machst denn du da?
Ja, was, also das wäre jetzt ein Strafrechtsfall, ne? Den
Okay.
ich ja zum Glück nicht zu entscheiden
Schwein gehabt.
habe. Da kann ich jetzt nur mutmaßen, wie die Strafrichter sich da eine Überzeugung bilden. Da gibt es ja dann auch noch den Rechtsgrundsatz in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Überzeugt bin ich ja, wenn ich keine Zweifel habe, dass es so gewesen sein kann, ne? Es gibt natürlich immer Restzweifel, weil ich ja letztlich bei keiner Sache sicher sein kann, dass es so passiert oder nicht passiert ist. Aber nach dem, was so die Naturgesetze und der Menschenverstand hergeben, muss ich dann mit unter Außerachtlassung von Restzweifeln davon überzeugt sein, dass ein bestimmter Geschehensablauf sich so zugetragen hat oder nicht.
Aber urteilen musst du, oder kannst du auch sagen, sorry Leute, aber das ist nicht aufklärbar.
Wenn es nicht aufklärbar ist, muss ich entscheiden, dass ein Anspruch zum Beispiel nicht besteht, weil derjenige, der ihn beweisen muss, es nicht beweisen kann.
Das ist ja in der, also letztlich auch ein Urteil zugunsten des Angeklagten dann wieder.
Angeklagter wäre ja in unserem Fall eine Behörde. Also die ist natürlich nicht angeklagt, sondern die ist beklagt.
Wo ist der Unterschied?
Das sind begriffliche Unterschiede, die sich aus den jeweiligen Prozessordnungen ergeben. Also in der Strafprozessordnung wird derjenige, der einer Straftat beschuldigt ist, zunächst mal als Beschuldigter geführt. Dann hat er daraus bestimmte auch Rechte natürlich. Im Gegensatz zum Beispiel zum Zeugen. Also das hängt jetzt dann damit zusammen, dass wenn man von der Polizei vernommen wird, es sehr unterschiedliche Folgen haben kann, ob man denn als Zeuge oder als Beschuldigter vernommen wird. Denn als Zeuge hat man halt andere Rechte als als Beschuldigter. So.
Als Beschuldigter darf ich lügen, als Zeuge nicht.
Genau, die Polizei, vor der Polizei muss man zwar nicht aussagen, aber später im Prozess dann ja schon. Und da muss man natürlich die Wahrheit sagen.
Ist das eigentlich eine gute Idee, der Polizei gar nichts zu sagen? Steht die Polizei bei mir vor der Tür und sagt, der hat gesagt, du hast ihm Straßenverkehr aufs Maul gehauen. Was sage ich dann? Ich will meinen Anwalt sprechen oder sage ich, nee, habe ich nicht? Weil ich würde sagen, nee, habe ich nicht.
Also, da weiß ich jetzt nicht, ob das, wenn es sich so zugetragen hat, würde ich
Nee, das ist
natürlich.
einfach nur das absurdeste Beispiel, das ich mir vorstellen
Ach
kann,
so.
weil ich hau keinem aufs Maul.
Also jetzt habe ich die Konstellation nicht ganz verstanden. Du hast einem oder er hat
Na,
dir?
der sagt, ich hätte ihm aufs Maul gehauen. So, und die Polizei steht bei mir vor der Tür oder lädt mich vor. In der Regel ist das ja, dass man dann vorgeladen wird. Gehe ich dann hin und sage, nee, hab ich nicht gemacht, schönen Tag noch? Oder gehe ich sofort zu meinem Anwalt und gebe dem wieder Hunderte von Euro, damit der sagt, hat er nicht gemacht?
Also ich werde hier natürlich keine Beratung in strafrechtlichen Angelegenheiten
Ach, schade.
bieten. Ich kann nur sagen, dass man vielleicht klären sollte, als was man denn vernommen wird und dann daraus die entsprechenden Folgen ableiten sollte.
Ja gut, aber was könnten denn, also ich hänge jetzt immer noch da, also ich habe keinem aufs Maul gehauen, aber jemand behauptet, ich hätte ihm aufs Maul gehauen. Was könnten denn da die Folgen sein? Also schlimmstenfalls ist der irgendwie in der Lage, den Richter davon zu überzeugen, dass ich ihm aufs Maul gehauen habe, obwohl ich das nicht gemacht habe. Dann, also das wäre ja die Konsequenz, die ich nicht haben wollen würde. Ja, also
Ja,
Anwalt.
also ich meine, es ist ja
Ja.
schon mal grundsätzlich vielleicht ein guter Rat, dass man nicht überrumpelt an der Haustür irgendwem irgendwas von einem Vorgang erzählt, von dem man eigentlich nichts weiß. So, das wäre jetzt für mich auch meine private Handlungsanweisung an mich selbst. Und dann würde ich sagen, schicken Sie es mir doch schriftlich und dann gucke ich, was ich damit mache.
Wobei ich glaube, die Polizei kommt auch nicht klingeln, wenn einer sagt,
Nein.
das machen die eigentlich eher nicht.
Genau. Die würden also zur Beschuldigtenvernehmung laden.
Ja, genau. Eigentlich wollten wir über diese lustigen Fälle reden oder die Fälle mit den Namen, die ich lustig finde. Und jetzt haben wir uns schon so lange verquatscht. Du hast ein paar davon mitgebracht. Erzähl mir doch mal eine Geschichte, Jörg.
Ja, welche Geschichte möchtest du denn hören?
Weiß ich
Also
nicht.
vielleicht mal ganz allgemein gesprochen, du
Genau.
hast das ja
Was
so auch.
sind das für Fälle, über die wir reden wollen? Also der
Hackschöring-Schöttfall. Ja.
Hackschöring-Schöttfall, genau. Was sind das für Fälle?
Ganz allgemein gesprochen gibt es eine Reihe von Fällen, über die man zwangsläufig stolpert, wenn man ein Jurastudium absolviert. Weil das solche Lehrfälle sind, anhand derer in den Vorlesungen dann bestimmte Rechtsfragen erklärt werden. Das soll dann natürlich also einerseits anschaulich machen, worum es geht. Andererseits sind das ja auch in der Regel Fälle, die schon mal entschieden worden sind, die also eine gewisse Rechtsgeschichte haben. und aus dem man dann ja etwas lernen soll. Und die tragen mitunter abenteuerliche Namen, weil die dann sozusagen runterbrechen, worum es da scheinbar ging und was Gegenstand dieses Falls gewesen ist.
Das sind aber nur Lehrfälle oder ist das so dieser berühmte Präzedenzfall, auf den ich mich dann auch berufen kann, wenn ich irgendwie 20 Jahre später nochmal vor Gericht stehe?
Ja, das mit dem Präzedenzfall, das wird immer so schön dann gesagt. Ja,
so viel das ist Boston Legal geguckt. Ja. So.
Das ist eigentlich etwas, worüber wir nicht so gerne sprechen, dass etwas ein Präzedenzfall ist, weil wir ja eine andere Rechtstradition haben als die Gesellschaften, wo es diese sogenannten Precedences, heißt es ja, also diese Präzedenzfälle im engeren Sinne gibt. Also der angloamerikanische Rechtsbereich arbeitet ja sehr viel damit, weil früher jedenfalls es wenig geschriebenes Recht gab, sodass man die Rechtsfortbildung aufgrund von Präzedenzfällen vorgenommen hat. Im europäischen Bereich gibt es ja sehr viel geschriebenes Recht, sodass es um die Auslegung von Rechtsvorschriften geht. Und dann gibt es natürlich Leitentscheidungen, so würde ich sie vielleicht nennen, anhand derer exemplarisch gezeigt wird, wie eine Rechtsvorschrift auszulegen ist.
Und solange niemand mit einer besseren Auslegung kommt, halten sich alle mehr oder weniger dran.
Genau.
Okay.
Und wenn wir jetzt mal den Haag-Jürings-Church-Fall uns nehmen, dann wäre es ja erstmal interessant zu wissen, worum ging es da eigentlich?
Ja, worum ging es da eigentlich?
Haag-Jürings-Church ist norwegisch.
Ja.
Und heißt Haifischfleisch.
Mhm.
Und es ging darum, dass zwei Leute sich geeinigt hatten, dass sie aber kein Haag-Jürings-Church sich gegenseitig kaufen und verkaufen wollten, sondern sie wollten im Grunde Walfischfleisch miteinander handeln. Und dann haben die sich darauf geeinigt, dass das Fleisch, das sich auf dem Dampfer Jessica befindet, Gegenstand ihres Kaufvertrages sein sollte. Also der A sagt zu dem B, das Walfischfleisch, das dort, das Haag-Jürings-Church, das dort auf dem Dampfer Jessica liegt, das möchte ich von dir haben und ich gebe dir da so und so viel Geld für. Und da hat der B gesagt, das finde ich prima, damit bin ich einverstanden. Beide dachten, auf dem Dampfer Jessica befindet sich Walfischfleisch. In Wahrheit war auf dem Dampfer Jessica aber Haifischfleisch. So, und dann war die Frage, die zunächst zu entscheiden war, ist denn eigentlich überhaupt ein Vertrag zustande gekommen? Haben die sich wirksam über einen Kaufgegenstand geeinigt?
Naja, wenn sie gesagt haben, das, was auf dem Schiff ist, dann haben sie das gemacht.
Ja, jetzt könnte man ja sagen, auf dem Schiff, da lag ja was ganz anderes als das, was sie sich vorgestellt hatten.
Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Oder was auch immer man da für einen Grundsatz anwenden könnte.
Der Spruch
wenn du
passt
zu,
nicht, aber
wenn
es
du
gibt
zu blöd bist, Wahl von Hai zu unterscheiden, ist das ja nicht mein Problem.
Der Spruch passt jetzt natürlich nicht ganz mit der Strafe, sondern es gibt einen anderen lateinischen Begriff, den man dann dafür verwendet, das ist die falsa demonstratio non nocet. Also die Falschbezeichnung eines
schadet
Kaufgegenstandes
nicht.
Schadet nicht, wenn beide sich aber einig darüber sind, was sie eigentlich gewollt haben. Also man darf nicht so sehr am Wortlaut dessen haften, was erklärt worden ist, sondern eher daran, was beide gewollt haben. Und beide wollten ja Walfischfleisch. Darüber waren sie sich einig. Also, Fakt ist, in dem Fall ist ein Kaufvertrag über Walfischfleisch zustande gekommen. Das war jetzt aber nicht das eigentliche Problem von dem Käufer, sondern das Problem war, dass zu dem Zeitpunkt, wo die sich dann darüber geeinigt hatten, ein Importverbot für Haifischfleisch existierte.
Ups, zweite Ebene. Hm.
Ja, so dass natürlich dann dieser Dampfer da beschlagnahmt wurde mit dem Inhalt.
Der wurde beschlagnahmt, weil der Käufer geklagt hatte.
Nein, weil der Inhalt nicht hätte eingeführt werden dürfen.
Ja, klar, aber dass das der falsche Inhalt, also dass das Haifischfleisch war, hätte ja wahrscheinlich niemand gemerkt, wenn der Käufer nicht gesagt hätte, das war gar kein Walfischfleisch.
Ja gut, er will ja Walfischfleisch haben und wenn er dann was anderes geliefert bekommt, wird er da schon dann drauf hinweisen.
Was lernen wir für heute daraus? Weil das ist ja eigentlich, ne, wenn das mal Leerfälle sind.
Naja, rein praktisch sollte man immer reingucken in den Karton, ob dann auch die Ware drin ist, auf die man sich geeinigt hat. Das könnte man vielleicht daraus lernen. Ansonsten hat der Fall heute eigentlich kaum noch juristische Relevanz, weil sich im Kaufrecht seit Anfang des 20. Jahrhunderts so viel geändert hat, dass da insbesondere die Mängelgewährleistungsrechte ganz andere sind. Also es ging hier auch darum, ob ein Mangel der Kaufsache vorliegt. Und dafür gelten heute im Grunde vollständig andere Voraussetzungen als damals. Und deswegen hat dieser Fall jetzt in der juristischen Ausbildung eigentlich nur noch so anekdotische Bedeutung.
Gibt es denn welche, die auch noch wirklich wichtig sind für heutzutage?
Die gibt es mit Sicherheit, ja. Also im Zivilrecht bin ich jetzt nicht ganz so firm. Ich könnte jetzt noch ein paar Fälle aus dem Verfassungsrecht zum Beispiel.
Immer her damit.
Ja, da gibt es also eine der wichtigsten verfassungsrechtlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Beispiel war die sogenannte Lüth-Entscheidung.
Die Lüth-Entscheidung?
Ja.
Da geht es um einen Herrn oder Frau Lüth?
Da geht es um einen Herrn Lüth. Und das hat das Bundesverfassungsgericht schon 1958 entschieden, also relativ früh. Und da ging es darum, dass es einen Senatsdirektor und Leiter des Presseamts in Hamburg, Herrn Lüth, gab. Und der hatte damals dazu aufgerufen, einen Film zu boykottieren, nämlich den Film Die unsterbliche Geliebte von Veit Harlan. Und Veit Harlan war ein Regisseur, der zu Zeiten des Nationalsozialismus unter anderem für den Film Jud Süß bekannt geworden ist, den vielleicht der eine oder die andere kennt, zumindest den Inhalt.
Extremer oder
Neonazi. Ja, ein judenfeindliches Machwerk war das, genau. Das ja auch eine Auftragsarbeit von Goebbels war. Und der Herr Lüth hatte dann also infolgedessen, nach dem Krieg, nachdem Veit Harlan immer noch tätig war, dazu aufgerufen, aus diesen Gründen, also diesen neuen Film von Veit Harlan zu boykottieren. Das fand der natürlich nicht so gut. Und weil natürlich dann auch viele von diesem Boykott sozusagen sich dadurch haben inspirieren lassen zu einem Boykott, meinte der H., so nenne ich ihn dann mal, er sei von dem Herrn Lüth vorsätzlich sittenwidrig geschädigt worden. Und das ist natürlich verboten. Man darf niemanden vorsätzlich sittenwidrig schädigen. Das ist eine Vorschrift im BGB 826. Und wollte ihn deswegen auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch nehmen.
Kann ich, wenn ich jemanden sittenwidrig nicht schädigen darf, darf ich ihn dann, wir sind das Gegenteil von sittenwidrig, darf ich ihn dann gesittet schädigen?
Nein, ich darf natürlich niemandem schädigen, wenn ich keinen Grund habe.
Warum steht da noch ein sittenwidrig dabei?
Na, weil es ja zum Beispiel auch andere Schädigungsarten gibt. Durch körperliche Gewalt zum Beispiel.
Ja, okay, verstehe. Mhm.
So, und der Herr H. hatte dann auch Recht bekommen in allen Instanzen der Zivilgerichtsbarkeit. Und das fand der Herr Lüther wiederum natürlich nicht gut und hat gesagt, diese Entscheidungen, mit denen also jetzt dem Herrn H. da ein Schadensersatz und ein Unterlassungsanspruch zugesprochen wird, die beeinträchtigt mich in meinen Grundrechten. Nämlich zum Beispiel dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung.
Hm.
Da hat der Herr Harlan gesagt, ja, es interessiert mich aber gar nicht, weil ich bin ja nicht der Staat. Und die Grundrechte, die gelten ja nur für den Staat. Ja, das steht nämlich im Grundgesetz. Und dem ist das Bundesverfassungsgericht damals erstmals entgegengetreten und hat gesagt, ja, das ist zwar grundsätzlich richtig, dass Grundrechte nur im Verhältnis zwischen Bürger und Staat gelten, aber die sind ja mehr als nur Grundrechte, die sind nämlich eine objektive Werteordnung, die das Grundgesetz statuiert. Und deswegen strahlen die auch aus in das Privatrecht, also in das Verhältnis von zwei Privaten untereinander. Aber natürlich nicht einfach so, sondern dazu braucht es sozusagen eine Eingangspforte in das Privatrecht. Und diese Eingangspforte, das sind die unbestimmten Rechtsbegriffe.
Die unbestimmten Rechtsbegriffe?
Ja, wie zum Beispiel der Rechtsbegriff der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann letztlich gesagt, also man muss dann schon sehr genau abwägen am Ende, ob etwas sittenwidrig ist, was ich unter berechtigter Inanspruchnahme meines Grundrechts auf Meinungsfreiheit äußere. Hier war es ja so, dass der Lüth Dinge geäußert hatte, die zum Beispiel der Wahrheit entsprachen, nämlich dass der Regisseur Harlan ein antisemitisches Machwerk namens Jud Süß produziert hatte. Und aufgrund dessen es wert sei, ihn jetzt wegen seines neuen Werks zu boykottieren. Das war dann die Meinungsäußerung, ne? Also Tatsache, er hat das und das gemacht. Meinungsäußerung. Ich finde, deswegen sollte man seine weiteren Filme nicht gucken.
Wie? Aber was heißt das für heutige Konstellation? Also wenn meine Meinungsäußerung ist, Person XY ist ein Arschloch, kriege ich einen Strafbefehl.
Ja, das ist nämlich keine Meinung, sondern eine Schmähung. Und eine Schmähung hat ja nicht mal einen Tatsachenkern. Und deswegen ist sie auch nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, sondern durch Straftatbestand der Beleidigung eben auch selbst unter Berücksichtigung der Meinungsfreiheit strafbar und verboten.
Das würde bedeuten, dass meine Meinung, also nee, andersrum, wenn ich sagen würde, an diesem und diesem und diesem Punkt verhält sich Person X wie ein Arschloch.
Weil er zum Beispiel menschenverachtende Äußerungen
tätigt. Genau, ja. Das wäre dann noch eine Meinungsäußerung.
Das wäre dann im Einzelfall vom zuständigen Strafgericht zu untersuchen.
Ist denn damit dann ein Boykottaufruf grundsätzlich zulässig?
Es gibt so einen schönen Satz, den sagt jeder Jurist gern und regelmäßig.
Kann sein.
Kommt drauf an. Oder es verbietet sich jede generalisierende Betrachtungsweise. Und so ist es hier auch. Also das kann man letztlich ohne Kenntnis der näheren Umstände, der Motive und der gesamten Gemengelage nicht ernsthaft und seriös beurteilen.
Nehmen wir einen anderen Fall, zum Beispiel die Trierer Weinversteigerung, finde ich auch schön. Klingt so ein bisschen wie Prager Fenstersturz.
Oder der Erfurter Latrinensturz.
Das gibt's.
Ja, das gibt's auch. Aber da kommen wir vielleicht ein andern Mal dazu. Das ist auch kein juristischer Fall.
Okay.
Die Trierer Weinversteigerung, ja, die hört man auch heute noch im ersten Semester. Denn daran kann man lernen, was eine Willenserklärung ist.
Oh.
Ein großer Teil des BGB beschäftigt sich mit der Frage, wie Privatpersonen Verträge miteinander schließen. Das findet ja tausend bis millionenfach am Tag in Deutschland statt.
Ja, ich habe die AGB gelesen und stimme zu. Ja,
ja auch das. Aber selbst morgens beim Bäcker ist ja schon der erste Vertrag geschlossen. Ja. So, und in dem Fall geht es um eine Sonderkonstellation, nämlich wie werden Verträge bei Versteigerungen geschlossen? Das kennt ja jeder vielleicht, wie das funktioniert. Also da wird eine Ware aufgerufen und der Auktionator steht da vorne und ruft Gebote auf. Und wer dann zuschlagen will, der hebt die Hand und damit gilt das Gebot als abgegeben. Und wenn das letzte Gebot abgegeben worden ist, dann ist der Kaufvertrag geschlossen. So, und in dem Fall der Trierer Weinversteigerung war es so, dass der K, so nennen wir ihn mal, kam der nicht nur nicht aus Trier, der wusste wohl auch nicht, wie Versteigerungen funktionieren.
Und ist trotzdem zu einer hingegangen.
Ist aber trotzdem zu einer hingegangen. Und da war gerade auch eine Auktion im Gange. Und dann hat er seinen Freund B entdeckt und hat ihm zugewunken.
Nein.
Ja.
Nein. Okay.
Und leider war das der Zuschlag, den er dann bekommen hat. Und daraufhin hat er dann eben den Posten Wein, der da gerade aufgerufen war, hat er den Posten Wein wirksam ersteigert, ja oder nein?
Also das Laiengericht Berlin-Tempelhof würde ja sagen, naja, wie schnell nach dem Zuschlag hast du denn gesagt, dass du dich getäuscht hast?
Das ist ja nicht die richtige Antwort auf die Frage, weil bevor man die Frage der Täuschung erörtern kann, muss man erstmal fragen, ob ein Vertrag zustande gekommen ist. Und dann sich mit der Frage beschäftigen, welche Auswirkungen eine mögliche Täuschung gehabt haben kann.
Also eine Selbsttäuschung jetzt, ne? Also das, aber wenn er die Hand hebt und Huhu, Hallo Horst ruft und in dem Moment wird gesagt, so, und Sie haben jetzt den Wein gekauft und er dann sagt, nee, Entschuldigung, ich habe nur dem Horst zugewinkt, reicht das
dann
nicht?
Dann würde der Auktionator möglicherweise sagen, ja, das kann ja sein, du bist hier aber bei einer Versteigerung.
Ja, okay.
Und deswegen hast du jetzt hier gerade wirksam zugeschlagen.
Aber kann er nicht zurücktreten? Habe ich nicht ein Rücktrittsrecht?
Auch das setzt ja erstmal voraus, dass ein Vertrag zustande gekommen ist.
Ach so, ich dachte, davon gehen wir jetzt aus.
Nee, die Frage war ja erstmal zu lösen. Also die Studentinnen und Studenten im ersten Semester müssen jetzt in der Falllösung, die sie zu präsentieren haben, erstmal die Frage beantworten, ist ein Vertrag zustande gekommen? Und ein Vertrag, hatte ich ja, glaube ich, eben schon gesagt, setzt zwei übereinstimmende Willenserklärungen, nämlich Angebot und Annahme, voraus. Und die Erklärung des K, die könnte jetzt hier die Annahme gewesen sein, ne? Weil durch das Gebot ist ja schon das Angebot erklärt. Und jetzt muss man mal noch einen Schritt zurückgehen, weil als die Väter waren es, glaube ich, ausschließlich des bürgerlichen Gesetzbuches sich da dran gesetzt haben und das zusammengeschrieben haben. Da gab es, wenn ich das richtig erinnere, noch aus dem ersten Semester Rechtsgeschichte, einen großen Streit darüber, was denn für eine Willenserklärung maßgeblich sein soll. Soll es ausschließlich darauf ankommen, was derjenige, der das erklärt, will? Oder soll es ausschließlich darauf ankommen, was der Gegenüber sieht oder hört? Also auf das, was erklärt ist. Und in ihrer unendlichen Weisheit haben die Schöpfer des BGB natürlich was gemacht, wenn man sich nicht einig ist, einen Kompromiss gefunden. Also es war so, dass der K. hier natürlich erstmal, der wollte ja handeln, ne? Also der wollte ja irgendwas machen, der wollte nämlich grüßen. Also es war jetzt nicht so, dass er völlig willenlos keinen Erklärungswillen hatte. Es war jetzt auch kein Reflex oder irgendeine nicht steuerbare Körperfunktion. Das ist auf jeden Fall also erstmal erforderlich. Ein Handlungswille muss gegeben sein, das ist hier auch der Fall. Aber der wollte natürlich diese Erklärung nicht abgeben. Der wollte ja nicht die Erklärung abgeben, ich möchte diesen Vertrag schließen, sondern die Erklärung war, ich grüße meinen Freund B. Für den Rechtsverkehr aber war das ja für jedermann in dem Saal die Erklärung, ich möchte diesen Vertrag schließen. Und dieses Dilemma wird jetzt dahingehend gelöst, dass wenn denn nach der Verkehrsauffassung hier eine Willenserklärung vorliegt, dann muss der Erklärende sich daran auch festhalten lassen, selbst wenn er das nicht gewollt hat. Aber wenn er sich geirrt hat, was du ja schon angedeutet hast, dann kann er den Vertrag anfechten wegen Irrtums. Das Problem bei der Anfechtung ist nur, dass er dem Verkäufer dann für den Schaden verpflichtet, zum Schadensersatz verpflichtet ist, für den Schaden, der eintritt, weil er den ja nicht abnimmt, den Gegenstand, den er gekauft hat und auch nicht bezahlen will.
Ja, das heißt im Zweifelsfall anteiliger Stundenlohn für die Verlängerung der Versteigerung.
Entgangener Gewinn könnte zum
Beispiel, falls es billiger über den Tisch geht, ja.
Ja, Vertrauensschaden nennt man das.
Ah.
Also das sogenannte negative Interesse. Das positive Interesse wäre der Kaufpreis. Ne? Darauf hat der Verkäufer jetzt keinen Anspruch. Der hat ja auch noch die Ware. Ne? Der kann die ja nochmal verkaufen. Aber der hat Anspruch auf Schadensersatz in Form des sogenannten negativen Interesses.
Ich finde ganz spannend, hast du da einen tieferen Einblick, warum ist das Ding überhaupt vor Gericht gelandet? Also das finde ich ja eigentlich ganz spannend, weil wenn ich mich tatsächlich vertan habe, also ne, versehentlich geboten habe, kann ich ja wirklich versuchen, das so schnell wie möglich irgendwie rückgängig zu machen. Also war da jetzt der Auktionator irgendwie der Arsch und hat gesagt, nö, sehe ich überhaupt nicht ein?
Wenn ich das richtig weiß, ist das gar kein Fall, der entschieden worden ist, sondern den sich jemand ausgedacht hat. Von daher kann ich das nicht beantworten.
Ach schade. Und aber diese ganzen Fälle, die es da gibt, da gibt es ja eine ewig lange Liste dieser wie hast du sie genannt, Ausbildungsfälle.
Ja, für den oder die sich dafür interessiert, es gibt auf Wikipedia eine Liste von berühmten Fallbeispielen aus der Rechtswissenschaft. Da steht auch der Trierer Weinversteigerungsfall und der Haag-Jüringstschütt-Fall und noch eine Reihe anderer Fälle, auch der Lüth, die Lüth-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
Das lernt man alles im ersten Semester? Also das ist tatsächlich die Ausbildung, das ist im Grunde so eine juristische Grundausbildung, überhaupt erstmal zu lernen, wie man in Gesetzen denkt?
Das gehört dazu, ja. Also es gehört natürlich dazu, dass man die Systematik des jeweiligen Rechtsgebietes erstmal begreift, dass man lernt, was juristische Techniken überhaupt sind. Also wir sind ja, ich finde das jedenfalls immer eine ganz gute Beschreibung, eigentlich eine Sprachwissenschaft. Also wir befassen uns ja mit der Bedeutung von Worten. Was bedeutet ein bestimmtes Wort für sich genommen und in dem Zusammenhang, in dem es steht, in der Norm, in der dieser Begriff genannt wird? Und diese Norm wiederum steht ja im Zusammenhang mit anderen Normen. Das muss man lernen und welche Methoden es dafür gibt. Und dazu dienen dann solche kleinen Fälle, ja.
Gib mir noch einen zum Abschied.
Noch einen zum Abschied. Aus welchem Rechtsgebiet?
Oh, wie? Weiß ich nicht. Was ist denn das Spektakulärste? Strafrecht, oder?
Ja, die meisten interessiert natürlich immer das Strafrecht. Ja,
Entschuldigung. Okay, dann nehmen wir was anderes. Was findest du denn das Spektakulärste?
Ja, vielleicht nehmen wir dann doch den Katzenkönig voll. Der hat ja schon so einen spektakulären Namen und der
Katzenkönig
ist
klingt ein
auch in
bisschen
seinem
wie so
Sachverhalt.
eine reichsbürgerartige Sektenbildung, aber ja.
Ja, der ist schon von seinem Sachverhalt so abgedreht, dass man sich fragt, würde der denn als Drehbuch irgendwie für so einen Krimi durchgehen oder würde der Autor da vielleicht mit zurückgeschickt, weil das unrealistisch ist. Also in dem Katzenkönig-Fall war es so, da gab es drei Angeklagte und da steht in dem Urteil des Landgerichts Bonn drin, die lebten in einem von Mystizismus, Scheinerkenntnis und Irrglauben geprägten neurotischen Beziehungsgeflecht zusammen.
Vulgo Ehe.
Ja, zu dritt
Ach so.
wahrscheinlich nicht,
Okay.
aber man kann sich schon das eine oder andere im Kopf ausmalen. Und da wollen wir jetzt vielleicht Abstand von nehmen. Naja, wie dem
Aber
auch
ich war
sei.
mit meiner Sekte war ich ja gar nicht so weit weg, ne? Weil das klingt so ein bisschen so, ja, mehrere Leute in einem neurotischen Beziehungsgeflecht, Mystizismus.
Ja,
Ja.
okay, lassen wir durchgehen.
Okay.
Zwei von den dreien ist es gelungen, den dritten, der auch noch Polizeibeamter war, davon zu überzeugen, dass es einen sogenannten Katzenkönig gibt und dass der schon auch seit Jahrtausenden existiert.
Klar.
Und dann wurde der Entschluss gefasst, dass eine weitere Person sterben muss, nämlich die N.
Okay.
Und sie wollten sich
Um
jetzt also den
den
Leichtgläubigen,
Katzenkönig zu besänftigen, oder
ja,
warum?
genau,
Okay.
und sie wollten sich jetzt den Leichtgläubigen R also zunutze machen und haben ihm erzählt, er müsse jetzt die N umbringen, denn der Katzenkönig, der verlange nach einem Menschenopfer, und zwar in Gestalt von dieser N. Und wenn er das Menschenopfer nicht erbringen würde, dann würde also ganz Schreckliches würde passieren und die Menschheit vernichtet. Der R, der wusste eigentlich, dass das natürlich verboten ist, andere Menschen umzubringen, aber hat sich dann doch darauf eingelassen und sich mit einem Messer dieser N genähert und dann mehrfach auf sie eingestochen. Die hat dann am Ende schwer verletzt überlebt, aber darauf kommt es nicht an, sondern die Frage war, wie sich jetzt die Beteiligten strafbar gemacht haben. Und in dem Fall geht es dann darum, ob man mittelbarer Täter sein kann einer Straftat oder nur Anstifter. Also es steht ja fest, dass die beiden anderen den Polizeibeamten, also die haben den Tatentschluss in ihm hervorgerufen, ne? Die haben gesagt, du sollst das machen. Und der hat daraufhin gesagt, ja, das mache ich. Die beiden, die jetzt den Polizeibeamten da zu der Tat überredet haben, die haben, indem sie das so gemacht haben, natürlich eine Anstiftung begangen. Aber die Frage war, ob sie vielleicht mittelbarer Täter gewesen sein könnten. Also ein mittelbarer Täter ist jemand, der einen anderen wie ein Werkzeug benutzt.
Ah.
Das kann auf verschiedene Arten funktionieren. Der klassische Fall ist, dass ich einen Irrtum hervorrufe in jemandem. Also ich kann sagen, da im Busch, da ist eine Wildsau, schieß mal auf die.
Und
In
da saß
Wahrheit
aber ein
ist da
Typ, ja.
ein Typ.
Ja.
Ja. Dann bin ich natürlich mittelbarer Täter, weil ich den, der geschossen hat, wie ein ahnungsloses Werkzeug benutzt habe. Wenn jemand schuldunfähig ist, kann er auch ein Werkzeug sein. Ne, man spricht dann immer von einem sogenannten strafrechtlichen Defekt, den er aufweisen muss. Und hier war jetzt die Frage, ob bei dem Polizeibeamten, der auf die N eingestochen hatte, ein so maßgeblicher Defekt vorlag oder nicht. Und da hat man sich dann erstmal lange gefragt, unterlag denn der P, nenne ich ihn jetzt mal zum Beispiel ein Verbotsirrtum, also wusste der gar nicht, dass das, was er da macht, strafbar ist? Oder hatte der sich vielleicht auf einen Notstand berufen?
Wenn ich jemand anderen umbringe, ist das, weiß man nicht automatisch, dass sich das nicht gehört?
Ja, das hatte der ja auch gesagt, letztendlich, dass er schon wusste, dass das nicht geht. Aber er hat ja auch gesagt, ich muss das natürlich tun, weil ja sonst der Katzenkönig kommt und alle, die gesamte Menschheit vernichtet.
Ja, was will man machen, ne?
Ja, auch das hatte man verneint. Gleichwohl hatte dann das Landgericht ihn wohl, die beiden Hintermänner, als mittelbare Täter verurteilt.
Naja, aber wenn die den doch angestiftet haben, dann ist das doch.
Sowieso egal, meinst du?
Ich überlege gerade, also.
Es ist nicht, weil da kommen dann wieder die Strafrechtsdogmatiker, die sagen, es ist eben nicht egal, ob ich als Mörder verurteilt werde oder als Anstifter zum Mord. Selbst wenn die Strafe, die da am Ende rausgeworfen wird, die gleiche ist. Also es gibt ja zum Beispiel auch beim Diebstahl und bei der Unterschlagung den gleichen Strafrahmen, ne? Aber trotzdem muss aus Gründen des Schuldprinzips festgestellt werden, bin ich denn jetzt nun ein Dieb oder bin ich ein Unterschläger?
Habe ich eine Gelegenheit genutzt oder habe ich die Gelegenheit herbeigeführt?
Ja.
Aber wenn die beiden jetzt Mittäter sind, wie begründet das Gericht denn, dass sie Mittäter sind und nicht bloß Anstifter?
Also der BGH, der dann letztlich ja in der Revision über diesen Fall zu entscheiden hatte, der hat dann entschieden, dass der Vordermann, der P, der auf die N eingestochen hat, zwar nicht schuldunfähig gewesen ist, aber der war eingeschränkt schuldfähig nach § 21 StGB. Dort ist das geregelt. Also seine Steuerungsfähigkeit, die war gemindert.
Ja, ganz offensichtlich, wenn er an Katzenkönig... Alleine, dass der was vom Katzenkönig erzählt, sollte sie noch fast schuldunfähig sein lassen, oder?
Und auf den Notstand, der da ja noch im Raum steht, da konnte er sich auch nicht berufen, weil der Angriff des Katzenkönigs, der stand jetzt dann nicht unmittelbar bevor, was Voraussetzung für einen Notstand gewesen wäre.
Unmittelbare Gefahr abzuwenden oder zu beseitigen, ne? Das war's. Mhm. Mit angemessenen Mitteln. Das auch noch. Also, weil hätte ja genauso gut auch die Waffen gegen den Katzenkönig erheben können.
Ja, das geht ja nicht, weil der ist ja allumfassend mächtig.
Ja.
Und wäre einem solchen Angriff natürlich leicht entgangen.
Aber warum sind die beiden anderen beiden Anstifter und nicht Mittäter? Mittäter und nicht Anstifter?
Also, der BGH hat jetzt zu den beiden Hinterpersonen letztlich gesagt, dass die Abgrenzung zwischen Tatherrschaft, so heißt es ja dann, oder Anstiftung zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht höchstrichterlich geklärt gewesen ist, sodass also der BGH jetzt dazu berufen gewesen ist, darüber zu entscheiden. Und dann, das ist natürlich auch wieder sehr schön, hängt natürlich die Abgrenzung, so schreibt es der BGH, im Einzelfall von Art und Tragweite des Irrtums und Intensität der Einwirkung des Hintermanns ab. Also mit anderen Worten, wir gucken uns genau an, wer hat da was steuern in der Hand gehabt und was hat der Vordermann, der da jetzt gestochen hat, noch als Steuerungsmöglichkeit selbst in der Hand gehabt. Und da ist der BGH dann in dieser Abwägung eben zu der Entscheidung gelangt, dass die beiden Hinterleute natürlich schon genau gewusst haben, was sie da für einen leicht manipulierbaren Kollegen vor sich haben und dass der die Sache überhaupt nicht überblickt und haben dann letztlich dann eben keine Anstiftung, sondern Tatherrschaft angenommen.
Und was lerne ich jetzt daraus? Dass ich mich lieber mal darauf einrichten sollte, dass wenn ich sowas mache, ich der Mittäterschaft schuldig gesprochen werde und nicht nur der Anstiftung? Also geht es da eventuell auch darum, also auch um eine Abschreckungswirkung?
Das ist eine gute Frage, da habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, ob der BGH das vielleicht im Sinn hatte, das kann aber gut sein. Ja, klar, Ende des Tages ist Strafrecht natürlich auch immer ein Appell an die Gesellschaft. Was akzeptieren wir, ne? Was wollen wir für Verhalten haben und welches wollen wir nicht haben? Und da gehören natürlich dann solche Entscheidungen dazu, dass man sagt, ja, wer jetzt dann so auf irgendwen einwirkt, der so leichtgläubig ist und manipulierbar, der muss dann eben auch mit eigentlich einer härteren Auslegung des Gesetzes rechnen oder einem anderen Weg, der für ihn nachteilig ist. Das mag dahinter gestanden haben, ja. Es ist aber, wie gesagt, ja noch heute immer noch umstritten, wie diese Fälle zu lösen sind.
Wie viele von diesen Fallbeispielen gibt es eigentlich? Das müssen so zig, wenn nicht hunderte sein, oder?
Naja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Diese Auswahl, die ich eben genannt habe, ist ja auch mehr oder weniger anekdotisch. Also ob man da jetzt einen Fall in diese Liste aufnimmt oder nicht, hat ja noch keine Indizwirkung dafür, ob das wirklich einer der überragenden Fälle ist, mit dem man sich jetzt beschäftigt haben muss. Also man kann sicherlich gut argumentieren, dass auch in den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts beispielsweise noch zahlreiche andere Entscheidungen dabei sind, die man kennen sollte und die auch ja Weggabelungen sind, Rechtsfortbildungen darstellen und ja einiges an Gewicht haben.
Eigentlich müssten wir über alle die mal reden, ne?
Das würde sicherlich sehr lange dauern, wenn wir die in allen Verästelungen diskutieren wollten, ja.
Naja, wir können ja mehrere Sendungen draus machen. Jörg Pösse, einstweilen vielen Dank.
Wer redet, ist nicht tot.